Der Spirit bei dem ersten Sicherheitsdialog, der unglaubliche Zuspruch von Menschen, die sich freiwillig engagieren, Menschen, die davon bewegt sind und die genau deswegen eine super große Energie entwickeln, mitzumachen dabei, zeigt mir, dass wir ganz viele Antworten auf die Sicherheitsherausforderungen haben.
Willkommen bei Dranbleiben, dem Podcast über unsere Zukunftsoptionen. Ich bin André Kramer und hier geht es wie immer um die Frage, welche Zukünfte sind möglich und wie gestalten wir sie so, dass sie auch wahr werden können. Heute spreche ich mit jemandem, der Transformation nicht nur denkt, sondern seit Jahren gestaltet. In Unternehmen, in Organisationen, in Netzwerken. Und der dies an einem ganz anderen Ort gelernt hat. Dazu gleich mehr. Ich spreche mit Daniel Auvermann. Daniel ist Gründer von Trafo, einer Unit bei Ressourcenmangel in Berlin, die Unternehmen durch komplexe Veränderungsprozesse begleitet. Er ist einer der sichtbarsten Köpfe für Organisationsentwicklung, Leadership und Change in Deutschland. Und er hat eine ungewöhnliche Biografie. Vom Marineoffizier und UN-Sprecher bis zum Transformationsexperten, der heute neue Methoden, neue Narrative und neue Perspektiven in Wirtschaft und Gesellschaft trägt. Mit dem von ihm und anderen initiierten Sicherheitsdialog öffnet Daniel gerade einen Raum, der selten betreten wird. Die Frage, wie wir über Sicherheit und Verteidigung sprechen. Und zwar jenseits rein militärischer Fachzirkel, sondern mitten in der Gesellschaft. In meinem Gespräch mit ihm soll es genau darum gehen, welche Bedrohungen und Debatten gerade in der Luft liegen. Warum es neue Narrative braucht, um Sicherheit verständlich und nahbar zu machen. Wie Transformation, Führung und Diversität helfen können, Sicherheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu denken. Und was jede und jeder von uns tun kann, damit Resilienz nicht nur ein Schlagwort bleibt, sondern Teil unseres Alltags wird. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Es ist ja so ein bisschen wie 1996, André.
Du hast recht, genau. Das ist nämlich unsere Vergangenheit, ne? Wir kennen uns seit der Schulzeit und den Abi-Zeiten. Und wie das ja häufig so ist, haben wir uns dann ein bisschen aus den Augen verloren. Aber natürlich nicht ganz und wir haben immer wieder connected in den letzten Jahren und was ich vor allen Dingen finde, ist, dass du in der Zwischenzeit einen ziemlich interessanten Weg hingelegt hast. Vom Marineoffizier über die UN, die EU und jetzt eben bis in das Thema Change und Transformationsmanagement bei Trafobeat. Und meine erste Frage an dich wäre nämlich, was ist in dieser Zeit passiert und wie bist du dabei eigentlich zu dem Menschen geworden, der du heute bist?
Eine krasse Frage. 14 Jahre lang war ich Marineoffizier, inzwischen etwas mehr als 14 Jahre Beratung, Transformation, Organisationsentwicklung. Und auf den ersten Blick ist das ein riesiger Unterschied zwischen Marineoffizier sein, in der Welt sich hin und her bewegen, im Libanon für die Vereinten Nationen arbeiten, von London aus die Arbeit in der Antipiraterie vor der somalischen Küste. Aber all das hat mich ganz, ganz viele Dinge gelehrt, die ich heute in Organisationsentwicklung und Transformation eben auch noch nutze. Das fängt an mit so einfachen Dingen wie, die Grenze zwischen drei Ländern kann man nur verhandeln, wenn alle drei Länder am Tisch sitzen, mit einem starken Verhandlungsmandat. Oder man kann Organisationen nur neu denken, wenn man sich die Chance gibt, auch wirklich ohne Tabus, fast schon in Anarchie, das Ganze zu erleben. Und das Dritte, was ich so aus meiner Marinezeit mitgenommen hat, in der Umsetzung geht es dann darum, es wirklich diszipliniert durchzuziehen, zu machen und dann zu verproben, ob das Ganze auch wirklich funktioniert und gegebenenfalls zurückzudrehen. Aber man muss es halt erstmal machen. Und jetzt ist es inzwischen 14, 15 Jahre, dass ich Organisationsentwicklung mache und ich sehe, dass viele Organisationen vor allen Dingen daran scheitern, dass sie nie ihren Führungskräften die Chance gegeben haben, Führung wirklich zu lernen und dass das die größte Organisationsherausforderung ist, die ich aktuell sehe.
Wenn du zurückschaust in diese ja sehr mannigfaltige Erfahrungswelt, durch die du durchgeschifft bist, im wahrsten Sinne des Wortes, du warst ja bei der Marine, Gibt es da bestimmte Momente oder Erfahrungen, die für dich zu wichtigen Wendepunkten geworden sind, wo du gesagt hast, da geht's jetzt für mich in eine völlig andere Richtung oder deswegen mache ich jetzt bestimmte Sachen völlig anders?
Ja, das ist schon das, was ich gerade gesagt habe, im Libanon 2007 nach dem zweiten Libanonkrieg, dieses Momentum, dass man nur vorankommen kann, wenn alle Beteiligten miteinander sprechen. Mhm. Dass es nur so geht, die Beteiligten zu Betroffenen zu machen. Ich habe damals gehofft, dass die Situation sich dort verbessert nach dem zweiten Libanonkrieg. Wenn ich jetzt die Nachrichten anschaue, so wie jeder andere das auch tut, dann bin ich natürlich ein bisschen, will ich sagen, enttäuscht, aber doch zumindest erschüttert, dass sich da gar nicht so viel geändert hat. Die Parteien, die gleichen Parteien stehen sich immer noch gegenüber. Die Herausforderungen sind immer noch da. Aber mein Learning wirklich aus der Situation dort vor Ort, es geht nur, wenn man miteinander spricht. Und nur, wenn man auch offen darüber spricht, welche Lösungen denn wirklich denkbar sind.
Vielleicht nochmal zur Einordnung für unser Gespräch heute. Ne? Wir wollen ja über Sicherheit sprechen, über Verteidigung und vor allen Dingen, wie sich das heute für uns gestaltet und wie heute darüber gesprochen wird oder wie darüber gesprochen werden sollte. Du bist ja nicht jemand, der hier aus dem Generalstab für Militärstrategie kommt oder sowas, sondern dein Blick auf Sicherheit ist ja eher geprägt durch Kommunikation, Führung, Krisenmanagement, ne? Und mit all den Erfahrungen, die du gerade schon genannt hast, Transformation. Wie würdest du denn deine Rolle in diesen Themen und Debatten selbst beschreiben?
Also erstmal bin ich wie viele andere von den 83,4 Millionen in Deutschland interessierter Bürger. Ja, also ich schaue, was passiert, wer ist da aktiv oder vielleicht auch nicht aktiv, wie verhalten sich internationale Politiker, was macht aber auch die Gesellschaft. In meiner Arbeit prägt mich auch aus der Zeit der Gedanke, als allererstes muss ich mal Angst, Respekt vor der Situation haben, in der ich mich befinde. Also ich muss das schon ernst nehmen, egal ob im Libanon oder bei der Jagd von Piraten vor der somalischen Küste. Das ist die Realität, die ich akzeptieren muss. Und auch die Emotionen, die das in mir auslöst. Und als interessierter Bürger, du sprichst von Sicherheit, muss ich einfach auch wahrnehmen, wir haben eine veränderte Situation. Und jetzt schaue ich, wie viele andere, die ein oder andere Fernsehshow oder Talkshow, Lanz, Maischberger, höre Podcasts wie Anne Will und sehe, da verändert sich etwas in der Gesamtsituation. Da kann man die Augen fast nicht vor verschließen. Meine These war, dass sich das gesamtgesellschaftlich verändert und viele Menschen sich dazu Sorgen machen oder zumindest darüber nachdenken, ein Gefühl dazu entwickeln. Aber mich hat doch überrascht, dass an meinem eigenen Abendbrottisch Freunde zu Gast waren, die gesagt haben, wofür ändern wir jetzt eigentlich diese hohen Ausgaben? Wofür braucht die Bundeswehr so viel Geld? Warum mischen wir uns eigentlich ein? Und da ist in mir die Erkenntnis gewachsen, dass es vielleicht doch nur eine kleine Elite ist, die sich überhaupt Gedanken dazu macht, wie sich die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder meine persönliche Sicherheit geändert hat.
Bevor wir da mal tief reinschauen, lass uns doch mal vielleicht schauen, wie denn diese Gemengelage gerade ist. Ne? Wenn du jetzt die öffentliche Debatte anschaust, wie du ja gerade auch beschrieben hast, was sind denn für dich die großen Schlagworte oder Bilder, die gerade dabei unser Verständnis von Sicherheit prägen? Was ist für dich da am bedeutendsten?
Wenn ich an 1996 zurückdenke, André, als wir beide Abi gemacht haben, dann erinnere ich mich daran, dass mich einige durchaus aus unserem Jahrgang gefragt haben, sag mal, warum gehst du überhaupt zur Marine? Noch stärker war die Frage, als ich mich dann entschieden habe, Marineoffizier zu werden, die Offizierlaufbahn eingeschlagen habe. Viele haben nicht so wirklich den Sinn darin gesehen, warum man überhaupt noch Streitkräfte braucht. Wozu Sicherheit herstellen, wenn doch alle nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes quasi sich friedlich gegenüberstehen? Natürlich gab es mit den internationalen Einsätzen, auch nach 9-11 war ich in der Operation Enduring Freedom unterwegs am Horn von Afrika, gab es ganz viel Sinn, die die Streitkräfte hatten. Situation nach Ukraine ist heute sicherlich der größte Paradigmenwechsel, den man im Sinne von internationaler Sicherheit haben kann. die Erkenntnis, dass nach dem Überfall auf die Krim und jetzt dem Krieg seit 3,5 Jahren in der Ukraine, dem Angriffskrieg von Putin geführt, dass es eben nicht mehr nur eine lokal begrenzte Situation ist, die man von weit entfernt im Wohnzimmer beobachten kann, sondern dass die Situation sich vollkommen verändert hat. Und wir heute Menschen haben, die bei LinkedIn darüber posten, dass sie sich 50 Liter Wasser nach Hause holen, die denken, ob man Angst vor Atombomben haben muss. Das war ja, nochmal zurück, 1996, für uns alles in super weiter Ferne gerückt.
Total, ne? Die Friedensdividende. Ja. Damals kannten wir den Begriff noch nicht, ne?
Ja. Und heute hat die Situation sich, ich glaube, komplex war sie immer, aber heute ist sie noch ein Stück weit komplexer. Wir haben mit China eine, ich weiß nicht, ob man Weltmacht, ob das jemand sagen würde, der sich da intensiver mit auseinandersetzt. Aber wir haben drei große Regionen oder drei große Player. Das sind neben Europa die Amerikaner, US-Amerikaner und die Chinesen. Afrika hat auch einen großen Anspruch an die Welt. Mal schauen, wie sich das Ganze eben entsprechend weiterentwickelt. Afrika hat eine ganz andere Situation, vor der wir dann in Europa stehen, herbeigeführt. Alles, was mit dem Thema Migration zu tun hat. Und ich halte es für total wichtig, dass wir einen sehr pluralistischen Staat haben. Aber all diese drei Regionen sind eben nicht mehr ein Garant für Sicherheit für uns, sondern eher zu beobachten bis hin zu durchaus klarer Ansage, die wir in deren Richtung machen müssen.
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ich habe ja damals auch gedient, habe meinen Wehrdienst geleistet bei der Luftwaffe. Und ich habe das, was du als Reaktion von außen erlebt hast, als inneres Gefühl erlebt. Wenn ich nämlich in zahllosen Übungen und Manövern dabei war und immer so eine Art Störgefühl hatte. Ich habe natürlich gewusst, dass an sich wichtig ist. Aber in Manövern mitwirken, bei denen Angriffe aus Richtung Russland simuliert wurden, das wirkte absurd auf mich als junger Gefreiter. Ja, und jetzt haben wir mittlerweile eine ganz andere Lage, wenn wir uns nämlich jetzt mal vergewissern, was für eine Großwetterlage herrscht, was für eine feindselige Lage und Bedrohung herrscht, dann ist das eine 180-Grad-Kehrtwende im Vergleich zu damals in den 90ern. Das sieht man ja, was einem in den Abendnachrichten um die Ohren fliegt. Da wird über Atomschirme geredet, über die Unsicherheit und Unberechenbarkeit als Partner rund um die USA oder über die NATO-Beistandspflicht, ein Begriff, der schon lange nicht mehr in öffentlichen Meldungen vorkam. Wir lernen, dass es die gibt. Oder besser, erörtern die Frage, ob es die real gesehen überhaupt noch gibt. Zumindest in Bezug auf die USA. Also das alles ist bestimmt von ganz viel geopolitischer Unsicherheit. Und es geht nun darum, ob und wie das in unsere Gesellschaft hineinreicht. Und ich hatte wahrgenommen, und deshalb sprechen wir auch heute hier gemeinsam über das Thema, dass du dort einen Ansatz verfolgst, zusammen mit anderen, der versucht, das auf eine Art und Weise zu entschlüsseln und zugänglich zu machen, die andere Wege geht. Und ich habe mal überlegt hier im Vorfeld unseres Gesprächs, was man da für Parallelen ziehen kann, um zu schauen, was wir aus der Vergangenheit lernen können. Auch und vor allem vielleicht auch, wie es nicht gut geht. Und da fiel mir ein damals in den 80ern sehr bedeutendes Thema ein, nämlich aus dem Wettrüsten, der NATO-Doppelbeschluss. Da ging es zentral um die Nachrüstung mit atomaren Mittelstreckenraketen in Westeuropa, falls die sowjetischen SS-20-Raketen nicht abgebaut würden. Wir waren da ja noch recht jung, waren Kinder und haben das nicht mit einem erwachsenen Geist wahrgenommen, aber ein Schluss, den ich aus den damaligen Entwicklungen für heute mitnehme, ist, dass eine große Sprachlosigkeit herrschte oder vielleicht besser eine Sprachunbeholfenheit. Harte Sprache, kompromisslose Sprache, technokratische Sprache. Und die hat gesellschaftlich damals zu einer tiefen Spaltung geführt. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung hat sich da ganz unversöhnlich gegenüber dieser Politik gezeigt. Für mich ist das vielleicht ein guter Referenzpunkt, wo wir schauen können, ob das heute wieder so sein muss oder ob das auch anders geht. Und wenn ich mir die aktuelle politische Debatte jetzt von heute anschaue, dann finde ich zwar progressive Ansätze, neues Material, neue Sprache, auch in PDFs auf Servern der Bundesregierung bzw. der Ministerien. Aber wenn ich auf die Sprache in den Fetzen, in den Nachrichten und Debatten höre, dann klingt vieles doch erstaunlich ähnlich wie damals, nämlich hart, vielleicht nicht nuanciert formuliert. Sachliche, administrativ-militärische Begriffe, oft aus dem Vokabular der Sicherheitsstrategie und Risikobewertung. Es ist die Wehrpflicht. Das ist so ein Begriff oder Thema, das wir bestimmt nachher nochmal genauer anschauen werden. Oder hybride Bedrohung, Gefahrenabwehr, systemische Schwäche und so weiter. Und deswegen war ich so hellhörig geworden, als du darüber schriebst, dass du so einen Sicherheitsdialog, genanntes Format, planst. Und vielleicht gehen wir da einmal rein, weil ich jetzt einfach spannend finde. Was ist das denn genau? Was hast du da gemacht? Und was muss man darüber wissen?
Also, all das beschäftigt uns. Und ich glaube, wenn man die ersten Minuten des Podcasts hört, denkt man sich, okay, da wird jetzt wieder aus so einer vielleicht elitären Sicht über dieses ganze Thema diskutiert und gesprochen. Was betrifft das mich? Und aus der Ecke wollen wir mit dem Sicherheitsdialog raus, weil wir zwei Beobachtungen machen. Zum einen erscheint es uns, dass viele der Organisationen, die sich damit auseinandersetzen, nicht ausreichend miteinander vernetzt sind. Vielleicht sind sie es durch ihre dahintergelagerten ministeriellen Geldgeber, vielleicht sind sie es, weil man es ihnen vorschreibt, aber es gibt nicht bei den vielen Initiativen, die es gibt, so ein gemeinsames Grassroot-Verständnis, würde man in der Organisationsentwicklung sagen. Fehlt also eine gezielte kommunikative Vernetzung, damit es eine gemeinsame und einfache Sprache gibt dazu, was heißt eigentlich Resilienz? Das schöne Modewort, das alle jetzt gerade benutzen. Was heißt das für mich persönlich und warum betrifft mich das? Es betrifft mich, weil meine eigene Situation sich verändert, weil jeder und jede betroffen ist von der sich ändernden Sicherheitslage. Gelernt haben wir das schon während Corona, wie empfindlich unsere Wege, unsere Zulieferketten sind. Gelernt haben wir das, als ein Schiff einmal im Suezkanal stand und den Suezkanal gesperrt hat. Weltwirtschaft ist da einfach empfindlich geworden. Und das haben wir auch zu Beginn des Ukraine-Krieges gelernt, weil auf einmal die Holzpreise nach oben gegangen sind, weil Autos nicht mehr gebaut werden konnten. All das in eine Sprache zu bringen, hat im Prinzip genau die gleiche Herausforderung und da gibt es eine Parallele wie diese ganze Diskussion zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Mit einem entscheidenden Unterschied: Klimaschutz, Nachhaltigkeit, CO2, Footprint, diese ganze Diskussion ist sexy aus der Sicht von Bürgerinnen und Bürgern. Vorsorge im Sinne von Sicherheit, habe ich letztens jemanden gehört, der gesagt hat, Sicherheit ist ein Loser-Thema. Es ist ja immer ein Invest in etwas, von dem du nicht weißt, ob es jemals eintritt. Es ist immer die Frage, sorge ich vor? Es hat immer den Ruch von einem Versicherungsmakler, den ich nur brauche für etwas, was ich eigentlich gar nicht will. Das heißt also, wir haben die Komplexität von Klima und Nachhaltigkeit auch in der Sicherheit und gleichzeitig ist das Thema nicht sexy. Deswegen glauben wir, Institutionen tun gut daran, sich besser zu vernetzen. Eine große Aufgabe des Sicherheitsdialogs. Und das zweite ist einfach, mit welcher Maßnahme, mit welcher Kommunikation schaffen wir es, dass sich Menschen intensiver damit auseinandersetzen, dass sie persönlich betroffen sind. Und wir haben uns da bewusst so aufgestellt, dass wir überparteilich sind. Alle demokratischen Parteien waren beim ersten Sicherheitsdialog mitvertreten, was uns sehr stolz gemacht hat. Wir sind nicht nur einem Industriezweig verpflichtet, sondern das Gegenteil. Wir haben uns da weitestgehend in allen Institutionen, in allen Industrien Expertise geholt. Und jetzt kommt der Hebel des Sicherheitsdialogs. Wir machen eben nicht nur einen Think Tank, wo schlaue Menschen, Expertinnen und Experten miteinander sprechen, sondern wo es darum geht, wie erreichen wir 83,4 Millionen? Wie schaffen wir es, dass die eigene Betroffenheit dort entsteht? Wie schaffen wir es, dass wir das Kernproblem, das die Streitkräfte haben, ist ja im Moment nicht mehr ein Materialthema, sondern ein Personalthema. Wie schaffen wir dort eine neue Begeisterung dafür? Offensichtlich hat das mit den Kommunikationsmaßnahmen der Streitkräfte alleine nicht funktioniert, auf die 203.000 Leute aufzuwachsen. Und diese Fragen, damit wollen wir uns auseinandersetzen. Die haben da sehr starke Reputation bei Politikern und Politikerinnen, die da waren. Wir haben ganz viele Institutionen, die hochkarätig vor Ort waren, aber auch Bürgerinnen und Bürger. Wir hatten natürlich Leute aus den Militärs, wir hatten Leute aus anderen Sicherheitsorganisationen, die miteinander daran gearbeitet haben, was braucht es denn jetzt wirklich? Und ja, auch eine riesige To-Do-Liste entstanden ist, die wir beim zweiten Sicherheitsdialog am 27.10. in München dann nochmal anschauen werden und gucken, was haben wir denn davon erreicht? In den kleinen Maßnahmen, in den Institutionen, die zurückgegangen sind und die sich wirklich was mitgenommen haben, um was zu verändern.
Führ uns doch mal da durch. Wie ist das abgelaufen? Ihr habt euch da einen ganzen Tag, wollte ich nicht sagen, eingeschlossen, weil er einen offenen Gedanken hat oder so. Wie viele Leute waren da und wie hat das funktioniert? Was hat er für einen Arbeitsmodus gewählt? Wie habt ihr auch versucht, die Leute so zu nudgen an so einen Punkt, dass die halt eben, gerade du hast gesagt, viele klassische Player und Playerinnen aus der Politik, dass die nicht in ihr übliches Muster verfallen und vor allen Dingen, wenn ich sag mal, Laien da sind. Wie habt ihr die zusammengebracht und geöffnet?
Also ganz lustige, fast schon Rückmeldungen, dass uns viele Institutionen gespiegelt haben, wir hätten relativ viele Frauen da gehabt. Das wäre ja sehr ungewöhnlich für das Thema Sicherheit. Aha. Offensichtlich haben wir da schon etwas erreicht. Aber es ging uns vor allen Dingen darum, dass die Leute in den Arbeitsmodus kommen. So war eine weitere Rückmeldung von den Mitgliedern des Bundestages, die gesagt haben, es wäre eine der wenigen Veranstaltungen, auf die sie bisher gegangen sind, in denen sie nicht hofiert, sondern fix in Arbeitsgruppen eingebunden wurden. Also wir haben nicht Mitglieder des Bundestages oder auch des Europäischen Parlaments einfach nur sprechen und eine Rede halten lassen, sondern wir haben sie wirklich aktiv in die Arbeit eingebunden. Und es war auch nicht ein ganzer Tag, sondern es waren wirklich nur kompakte 3,5 Stunden. Und deswegen war es uns auch so wichtig, wie sieht die Mechanik aus. Als allererstes haben wir eine kleine, klitzekleine Podiumsdiskussion gemacht, einfach um alle nochmal in den gleichen Kontext zu holen. Die war sowohl besetzt zum Beispiel mit Pip Klöckner, der über digitale Souveränität gesprochen hat, also eine große Spannweite, bis hin zu Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die da war, die da auf einer sehr politischen, engagierten Ebene, Falco Drossmann, Mitglied des Bundestages im Verteidigungsausschuss, der sehr klar gesprochen hat, der General Bodemann, der an dem O-Plan Deutschland mitgeschrieben hat. Es ging uns dort nur darum, in 30 Minuten so ein bisschen Gefühl für die Lage herzustellen. Karen Florschütz von Airbus war mit dabei, damit alle, die da im Raum sind, 120 Entscheiderinnen und Entscheider aus Institutionen, aus Organisationen, aus Politik, Gesellschaft, aus der Wissenschaft, die sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen, Journalisten und Journalistinnen, die dort waren. Und dann sind die in Arbeitsgruppen gegangen mit vorher bekannten Themenkomplexen. Es gab keinen Unterschied zwischen denjenigen, die dort waren, egal welche Position sie haben, egal welche Partei sie haben. Die waren bunt durchgemischt über alle Aktionsfelder, die wir hatten. Da war zum Beispiel sowas dabei wie Kampagne. Da war aber auch sowas dabei, wie binden wir Bevölkerung noch mal intensiver ein. Da war sowas dabei, wie verstetigen wir diese Idee mit dem Sicherheitsdialog. Und die Expertinnen und Experten hatten dann eine Stunde Zeit und wurden dabei von jeweils einem Themenpaten, einem Moderator-Facilitator und einem Dokumentator begleitet. Drei Leute, die ganz intensiv unterstützt haben, damit aus der einen Stunde möglichst viel rauskommt. Die haben sich vorher also Gedanken dazu gemacht, wie kann diese eine Stunde Worksession aussehen? Wie können wir da intensiv arbeiten? Und zeitweise sah es dann natürlich so ein bisschen aus wie in so einer New Work Session mit vielen Post-its und viel Interaktion. Und die sind dann schlussendlich mit einem konsolidierten Statement, mit einer To-Do-Liste, mit Leuten, die diese To-Dos auch freiwillig dann mitnehmen, da rausgekommen. Das war also sehr, sehr stark vorkuratiert, was den Prozess angeht, nicht was die Inhalte angeht. Und dann haben wir natürlich solche Dinge gemacht, wie man konnte sich da eintragen für Projekte, auf denen man gerne mitwirken möchte. Und wir begleiten seitdem die Menschen, die dort waren, eben auch entsprechend. Wir haben denen die Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Es gibt mehrere Gruppen, die sich weiter damit auseinandersetzen, was sie dort vereinbart haben.
Ich wollte gerade fragen, okay, das heißt, dann haben sich Leute gefunden, die jetzt seitdem in einem virtuellen Modus arbeiten. Und du hast schon angekündigt, es geht im Oktober weiter. Und dann kommen die dabei und vielleicht ein paar neue. Und dann, was habt ihr da vor? Was ist so die Idee? Was wird draufgelegt an Schippe?
27.10. steht unter dem Schwerpunkt, wie geht es eigentlich, dass wir diejenigen, die am ehesten betroffen sind, erreichen, nämlich Jugendliche, junge Erwachsene, diejenigen, die vielleicht wirklich von der Wehrpflicht betroffen sind. Wir haben unter anderem Quentin Gärtner, das ist der Generalsekretär der Schülerkonferenz, der ja durchaus gerade nochmal durch die Medien durchgegangen ist, weil er gesagt hat, hey, ihr habt mit uns gar nicht gesprochen, wir sind diejenigen, die betroffen sind von der Wehrpflicht. Und du erinnerst dich, ich habe ganz am Anfang gesagt, man muss diejenigen an einen Tisch holen, die betroffen sind, damit man sie zu Beteiligten macht in diesem ganzen Prozess. Und deswegen haben wir sehr, sehr viele Schülerinnen und Schülerorganisationen angesprochen, die mit dort vor Ort sind und die so die Chance haben, wirklich in dem Prozess nochmal wieder mit Politikerinnen und Politikern zu sprechen, mit den Institutionen zu sprechen. Wir haben wieder das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe dabei, die sehr engagiert sind, wo wir uns Gedanken darüber machen, was können wir vielleicht aus Schweden und aus inzwischen Frankreich lernen. In Schweden gibt es so ein kleines Heft, das heißt In Case of Crisis or War. Die Schweden haben dann sehr offenes Verhältnis dazu und sagen, Vorsorge ist einfach da besser, als wenn ich irgendwo nicht damit beschäftige. Und dieses kleine Heft, so ein gelbes kleines Heftchen, können wir vielleicht in die Shownotes mal reinpacken. Ja. Da steht halt viel darüber drin, was man vorher tun kann. Und genauso ein Heft hat auch das Bundesamt für Katastrophenhilfe, damit man lesen kann, was es denn so braucht und sich vorbereiten kann.
Prinzip better safe than sorry, ne? So ein geflügelter Begriff, den man so im Business vor sich hergeblubbert hat in den letzten Jahren, der bekommt eine völlig andere Bedeutung in dem Kontext.
Total.
Ja. Bevor wir, was mich nämlich interessieren würde, ist, lass uns mal so ein paar Themen angucken. Und vielleicht habt ihr da schon Impulse daraus, aber was ist denn vielleicht das eine Ding oder vielleicht hast du auch mehrere von den Sachen, die ihr da schon gelernt habt, die dich überrascht haben oder so? Was ist da hängen geblieben, was dir als erstes einfällt, wenn du sagst, wow, cool, das ist in eine Richtung, die hätte ich mir gar nicht vorgestellt?
Also zunächst mal ist es parteiübergreifend, institutionsübergreifend, sickert die Erkenntnis durch, es gibt kein Ob, sondern es gibt die Frage, wie machen wir es gemeinsam? Dass alle sich beteiligen wollen, steht außer Frage. Dass all diejenigen, die an den entsprechenden Schnittstellen setzen, das bereits auch tun, steht auch außer Frage. Es ist noch nicht ausreichend vernetzt. Am schönsten wäre natürlich, wenn irgendwann der Sicherheitsdialog nicht mehr notwendig ist, entweder weil sich die Situation verändert hat oder weil alle Institutionen ausreichend miteinander vernetzt sind und weil sich die Gesamtbevölkerung mit dem Thema auseinandersetzt. Die Hoffnung habe ich noch nicht. Ja? Und das ist die zweite Erkenntnis. Es gibt noch eine ganze Menge zu tun. Die frohe Botschaft ist, es gibt ganz viele, die freiwillig bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das auch ehrenamtlich. Wir selbst im Sicherheitsdialog Kernteam sind 10 Leute, die das alles ehrenamtlich vorantreiben. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin dabei, Claudia Schmitz, die im Ahrtal Opfer auch der Naturkatastrophe dort war und die sagt, auch hier bei Naturkatastrophen, und hier ist auch wieder der Zusammenhang zu Klimaschutz, auch hier sind wir noch nicht ausreichend gut aufgestellt. Und all das im Sinne von Vorsorge und Sicherheit können wir noch besser aufstellen. Und die sich engagiert, die jetzt weitermacht, die sagt, es gibt noch weitere Täler in Deutschland, die genau die gleiche Situation haben wie wir im Ahrtal, wo es darum geht, was kann denn die Einzelperson an Sicherheit erzeugen? Weil die zentrale Frage, André, ist nicht, was kann ich alles tun, damit die Institutionen nicht mehr notwendig sind, sondern was kann ich tun, dass in einer Notsituation wie im Ahrtal, in einer schlimmeren Situation, die sich aufgrund von Sicherheitspolitik ergibt, die ersten Stunden, vielleicht die ersten Tage, ich für mich selbst sorgen kann. Und ich dann in einem solchen Moment von Unsicherheit nicht eine zusätzliche Belastung für Institutionen werde, die sich gerade damit beschäftigen, die große geopolitische Situation zu erfassen, Maßnahmen dafür zu ergreifen. Also es ist so etwas wie, was kann ich tun? Erste Hilfe am Unfallort, ja, bis die Feuerwehr da ist, bis der Krankenwagen da ist, bis der Notarzt da ist, wir schon so eine gewisse Erstversorgung haben. Und da gilt natürlich auch wie im Flugzeug auch eine der Erkenntnisse, zuallererst sich versorgen, damit ich dann andere versorgen kann. Im Sinne der Achtsamkeit sage ich immer, man erinnert sich einfach an die Maske, die man sich zuerst aufsetzen soll und dann anderen helfen. Und diese Erstversorgung führt ja dann dazu, dass mehr Menschen Sicherheit herstellen können in den ersten Stunden, in den ersten Tagen.
Finde ich super interessant, weil da zwei Sachen drin stecken. Auf der einen Seite, wenn du jetzt über Sicherheit und Verteidigung nachdenkst, dann fällt dir ja sowas nicht ein. Da denkst du ja gleich an, meinetwegen jetzt aktuell Sabotage, Drohnen, Patriot oder was auch immer, solche sperrigen Begriffe. Und jetzt haben wir es da mit sowas wie Katastrophenschutz zu tun und wieder das Wort Resilienz und Vorbereitung, was ja auf jeden Fall mitgedacht werden muss, aber was ich jetzt auch nicht ursprünglich direkt als allererstes auf dem Zettel hätte, was es möglicherweise aber auch nahbarer und anschlussfähiger macht, weil jeder sich was darunter vorstellen kann und leider auch vielleicht ein bisschen besser sich was darunter vorstellen kann durch solche schrecklichen Ereignisse wie im Ahrtal, weil das, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen noch im Hinterkopf steckt. Das ist der eine Aspekt davon und der andere ist natürlich, dass sich da ja auch die Geschichten dann eben anders erzählen lassen. Ne? Wir haben ein anderes Thema, was man mit rein verbindet und die Art und Weise, wie wir darüber reden. Und deswegen finde ich auch das Beispiel super mit dem Flugzeug. Das kennt jeder, ne? Das kapiert ja auch jeder. Schönes Beispiel dazu. Und ich frage mich, habt ihr auch zu ein paar von diesen anderen Themen oder heißen Eisen auch schon so ein paar Impulse, die da vielleicht schon rauskommen, wo du was zu erzählen kannst? Ne? Wir hatten gerade das Thema Wehrdienst und wie darüber gesprochen wird. Ne? Ganz, ganz aktuelle Debatte, wo ich wahrnehme, wo da wird mit ziemlich alter Sprache darüber gesprochen. So erreichst du garantiert nicht die Leute, die davon unmittelbar betroffen sind oder sowas. Oder was haben wir noch? Ja, allein, ne, du hast jetzt schon gesagt hier, digitale Souveränität ist ein Thema, was man auch reinstöpseln kann, was hoffentlich ja offensichtlich mitgedacht wird. Das Thema
Cybersecurity
gehört sicherlich dazu und so weiter. Hast du da Geschichten, ein paar Impulse, die da schon auf dem Tisch waren, wo du gemerkt hast, aha, so kann man auch darüber sprechen, das können wir schon mitnehmen?
Ja, also André, du oder ich, wir wissen nicht, der große Stromausfall in Berlin, wo der herkam oder der in Spanien. Mhm. Aber was es uns doch zeigt, ist, wir müssen vielleicht mal wieder darüber nachdenken, wenn wir keine unabhängige Stromversorgung haben zu Hause, wo liegen denn die Kerzen und wo sind die Streichhölzer? Deswegen haben wir beim Sicherheitsdialog so ein kleines Streichholzpäckchen, auf dem steht drauf, leg mich mit Kerzen in eine Schublade, damit du weißt, wo ich bin. Mhm. Aber nochmal wirklich auf uns selber geschaut. Zu wissen, wo deine Familie ist, in einem Moment von der Mobilfunk fällt aus. Denn wir alle kennen es ja. Wir sind um 17 Uhr verabredet. Wir brauchen uns gar nicht mehr daran zu halten, dass wir um 17 Uhr verabredet sind, weil wir können ja um 16.58 Uhr schreiben, ich komme 7 Minuten später. Ja. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben eine wie auch immer geartete Sicherheitssituation, Naturkatastrophe oder irgendwas anderes und der Mobilfunk fällt aus. Wie abhängig wären wir davon, wen wir dann treffen? Familie, du willst deine Kinder abholen und auf einmal fällt der Mobilfunk aus und der Strom. Mhm. Und du hast dich aber nicht so verabredet nach dem Motto, wenn wir uns irgendwann mal trennen, dann treffen wir uns dort wieder, wo wir uns zuletzt gesehen haben. Oder wenn wir uns mal trennen, dann treffen wir uns immer zu Hause. Also über so etwas durchaus auch mal nachzudenken, wenn Technik ausfällt. Im Libanon 2007 war das ganz üblich. Das Erste, was in einer Krise passiert, ist natürlich, dass der Mobilfunk überlastet ist. Wer schon mal bei einem Fußballspiel war, wenn 70.000 Leute im Stadion sind, der kennt das, dass man dann auf einmal keine Verbindung bekommt. Ja? Weil eben die Netze entsprechend überlastet sind. In München passiert das natürlich nicht mehr. Aber wenn eine solche Situation auftritt, dafür vorzudenken, wie verhalten wir uns dann miteinander, wenn man seine Familie nicht erreichen kann. Und wenn man es etwas größer denkt, durchaus auch, was können wir eigentlich tun, damit wir von solchen technischen Systemen unabhängiger sind? Ja? Was teile ich in welchen Netzwerken? Welche Netzwerke benutze ich? Welche Techniken vertraue ich? Durchaus auch etwas, worüber man nachdenken kann.
Jetzt sind das aber Themen, wo ich natürlich beim ersten Blick daran denke, das ist super wichtig, aber du hast es anfangs gesagt, das sind keine schönen Themen, ne? Das sind Loser-Themen. Oder wie wird so ein Loser-Thema? Also überleg dir, dass du einen Treffpunkt mit deiner Familie ausmachst, wenn ihr nicht mehr digital kommunizieren könnt. Wie kommt das denn im Alltag an? Sind das irgendwelche Faltblättchen, die wie auch immer dann unter die Leute kommen? Oder was gibt's für Ideen oder Möglichkeiten, dass das gar nicht so negativ mitschwingt, sondern dass das so vielleicht auch in so eine persönliche Verantwortung geht? So von wegen, ich fühle mich gut, wenn ich das mache oder so. Ne?
Ja, da gibt's eine ganze Menge Impulse. Es gab auch ein Aktionsfeld Technik und Innovation, wo viele Ideen auch entstanden sind. Es ist ja durchaus bedauerlich, dass es gerade Facebook ist, die eine Funktion hat, wenn es irgendwo eine Katastrophe gibt, in der man signalisieren kann, ich bin sicher. Und wieder sind wir nicht digital souverän, sondern abhängig von einer anderen Organisation, einer amerikanischen Organisation, wie in vielen anderen Fällen auch. Und es gab da eben schon die Überlegung, auch unter der Beteiligung vom BBK, also Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, was können wir denn vielleicht mit unserer Nina-App beisteuern? Es gibt auch sehr gute deutsche Apps, wie beispielsweise nebenan.de. Mhm. Und was sind da Dinge, die wir technisch in Deutschland realisieren können? Und der erste Schritt, André, neben Technik ist natürlich, sich in der Familie auch mal damit auseinandersetzen. Was kann denn eigentlich passieren? Wir haben das so schön geframed mit an den Wohnzimmertisch holen. Mhm. Sich mal zusammensetzen, was haben wir eigentlich, wo ist unsere Technik, wo schaltet man vielleicht auch eine Sicherung aus oder ähnliches. Das klingt alles so nicht sexy. Es ist aber immer notwendig, sich genau damit auseinanderzusetzen und dafür auch eine Sprache zu finden. Und die muss eben nicht gleich mit den großen Naturkatastrophen zusammenhängen. Sie muss nicht gleich mit Putin in Kontext gebracht werden, sondern es geht darum, sich selbst bewusst und seiner Wirksamkeit bewusst zu werden und das in der Familie miteinander zu besprechen oder mit Freunden zu besprechen. Mhm. Zum normalen Gesprächsthema zu machen und nicht mehr als Prepper abgestempelt zu werden, wenn man sich irgendwie Essen nach Hause stellt. Während der Corona-Zeit haben wir das auch gemacht. Da gab es dieses Phänomen mit Klopapier. Jo. Jetzt geht es eben darum zu schauen, was habe ich zu Hause, wie kann ich mich versorgen und es immer wieder auch zu thematisieren. Man stelle sich nur vor, es gäbe einen wie auch immer gearteten Waffenstillstand. Ich wage gar nicht zu hoffen, dass wir einen Frieden haben. Frieden wäre ja erst dann, wenn der Konflikt oder die Gesamtsituation, gesamtgeopolitische Situation in Russland sich ändern würde und auch nicht der Willen aus Russland weiter bestehen würde. Aber nehmen wir an, es gibt einen Waffenstillstand. Ich gehe nochmal nach 1996 zurück. Du hast ein hervorragendes Referat über Neil Postman. Wir amüsieren uns zu Tode gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und was war denn die These dahinter? Und die gilt eben noch heute. Sobald es einen Waffenstillstand gibt, den wir uns alle wünschen, fällt das Thema Sicherheit von der Agenda. Dann werden die Fragen wieder aufkommen, was machen wir mit dem Geld? Was machen die Streitkräfte eigentlich damit? Brauchen wir das? Brauchen wir diese ganzen Infrastrukturinvestitionen? Auf den ersten Blick sind es zwei große Themen, die der alte Bundestag noch beschlossen hat. Sehr viel Geld für Sicherheit und Verteidigung. Und sehr viel Geld für Klimaschutz und Infrastruktur. Das erscheint wie zwei unterschiedliche Themen. Die sind aber voneinander oder miteinander verwoben. Natürlich gehört zum Thema Sicherheit auch, eine funktionierende Infrastruktur. Und da denke ich nicht nur an die vielfach beschworenen Truppenbewegungen, die wir haben, wenn es zu einer sicherheitspolitischen Lage kommt, sondern natürlich ist es auch notwendig, dass unsere Infrastruktur funktioniert, von Krankenhäusern über Straßen, über Schiene, damit unsere gesamte Versorgung sichergestellt ist. Und all das gilt jetzt natürlich zu lösen und auch an der richtigen Stelle zu investieren. Bin ich gar kein Experte und will ich auch gar nicht sein, da bin ich nur beobachtender Bürger, wie jeder andere auch, und versuche deswegen mit dem Sicherheitsdialog mit Torben Gefgen, mit dem ich das Ganze auf den Weg gebracht habe, in die Richtung zu lenken, nicht nur mit dem Finger zeigen, was andere tun müssen, sondern für sich darüber nachdenken, was du selber tun kannst.
Allerdings, ja, ich glaube, das ist die große Kunst dabei, ne? Die Balance zwischen dem Angstgefühl, was ja in diesem Thema oder in diesen Themen definitiv drinsteckt, und der Wirksamkeit oder die Aktivierung des Gefühls der Wirksamkeit, wo ja eben auch die ganze positive Konnotation rauskommen kann. Und von daher finde ich es tatsächlich nochmal spannend, wie du gesagt hast, okay, wir müssen das Thema größer denken. Das sind nicht nur die klassisch mit Angst besetzten Themen, sondern es sind halt auch Themen, wo es um Prävention geht. Und das ist eben nicht unbedingt sexy. Und ne, du hast ein Phänomen beschrieben hier, das, was wir ja auch bei Covid gesehen haben, das Präventionsparadox. Ne? Das ist dann, sobald etwas funktioniert, wird alles in Frage gestellt. Ne? Jetzt die Tage Berlin, ne? Wo es wieder von Tempo 30 auf Tempo 50 geht, weil die Luft ist ja jetzt besser. Also all solche Brücken muss man ja auch gedanklich schlagen dabei. Und deswegen kommt es eben auf das Geschichtenerzählen an dabei und die Aktivierung von den Leuten. Und da würde ich gern nochmal auf ein Thema kommen, weil, ne, wir haben jetzt über das Thema an sich gesprochen, das den Sicherheitsdialog umtreibt, wie wir uns bereit machen wollen, wie wir viel mehr Menschen aktivieren wollen, wie wir Menschen da ins Tun bekommen können. Aber es geht ja eben auch um die Art und Weise. Und da komme ich wieder zu deiner Person zurück. Und all der, aus der Erfahrung heraus und der Arbeit, die du jetzt eigentlich heute machst, nämlich Change- und Transformationsarbeit, die ja schon eine große Herausforderung in unseren Organisationen, in der Arbeitswelt ist und auch darüber hinaus. Und jetzt geht es ja eigentlich darum, diese Prinzipien auf ein gesellschaftliches Level zu heben. Und da würde mich interessieren, was siehst denn du da als lohnenswertesten oder erfolgsversprechendsten oder und auf der anderen Seite am herausforderndsten, wenn du dir anschaust, wie wir eben nicht mit so einer Holzhammermethode und mit so ganz uralten Hämmern und Nägeln, wie wir das früher gemacht haben, sondern progressiver und moderner und menschenzugewandter auch arbeiten wollen. Wie machst du das? Was nimmst du da mit jetzt eben von deiner Businessarbeit in diese Arbeit? Und was glaubst du, was gut funktionieren könnte?
Sehr gute Frage. Viele Organisationsentwicklungsthemen stelle ich unter das super einfache Label: Ich bin verantwortlich für mich, für die Gruppe und für das Ergebnis. Man kann sich nicht hinterher hinstellen und sagen, der Workshop war nicht gut, sondern man kann nur dafür sorgen, dass das Ergebnis insgesamt gut wird eines solchen Workshops, wenn es um Organisationsentwicklung geht, wenn man schon während des Workshops aufsteht und sagt, ich glaube, das funktioniert so nicht. Wenn man sich der kritischen Diskussion in einem solchen Thema stellt, in der Organisationsentwicklung, in Transformationen. Und genau das Gleiche gilt auch für das Thema Sicherheit. In dem Fall kann ich nicht ausschließlich danach rufen, was tut mein Land für mich, um das jetzt mal ganz groß zu drehen, sondern was kann auch ich für mein Land tun? Und jetzt mache ich es wieder ein bisschen kleiner. Wie kann ich zuerst Verantwortung für mich, für meine Familie, für meine Freunde übernehmen? Wie kann ich dabei Respekt vor anderen Ansichten haben? Wie kann ich mich der Diskussion und dem Dialog stellen? Und wie kann ich da an einem gemeinsamen Ergebnis arbeiten? Eine erste Übersetzung. Zweite Übersetzung von Organisationsentwicklung und Transformation ist schon auch das Format Sicherheitsdialog. Die Idee, die Menschen miteinander arbeiten zu lassen. Die Idee, nicht zu fragen, du bist Politiker, halt du mir doch bitte einen Vortrag dazu, wie wir das jetzt lösen, sondern sich mit Politikern und Politikerinnen zusammen an einen Tisch zu setzen und gemeinsam darüber nachzudenken, wie erreichen wir die Bevölkerungsgruppen, die wir heute nicht erreichen? Was ist die richtige Kommunikationsmaßnahme? Gibt es die eine richtige Kommunikationsmaßnahme? Nein, es gibt sie offensichtlich nicht, aber was könnten wir denn an vielen einzelnen Kommunikationsmaßnahmen aufsetzen? Das Ding heißt ja auch Sicherheitsdialog und nicht Sicherheitskommunikation, weil wir glauben, das darf auch keine Einbahnstraße sein. Mhm. Du hast eben so lustig von Flugblättchen gesprochen. Wenn wir jedem Deutschen, jedem Haushalt in Deutschland so rum ein solches Heftchen in Case of Crisis or War schicken würden, dann müsste das auch einen guten Absender haben, damit jeder und jede bereit wäre, das auch zu lesen und nicht für Propaganda zu halten. Das darf es nicht sein. Und wenn ich jetzt wieder nach Schweden schaue, wenn die Bevölkerung es gewohnt ist, regelmäßig solche Informationen zu bekommen, dann fallen die auch auf fruchtbaren Boden. Jetzt stell dir vor, du kriegst einen Briefumschlag, da wäre so ein Heftchen drin. Wann würdest du eigentlich akzeptieren, dass das etwas ist, was du für dich auch annehmen kannst? Da musst du schon viel Kommunikationsarbeit vorher gemacht haben, dass das nicht nur einfach wie ein Telefonbuch an der Haustür quasi im Papierkorb landet. Und deswegen kommt es darauf an, man sagt so schön, das muss dann crossmedial sein und über unterschiedlichste Kanäle. Ja, da muss man sich sehr gut überlegen, wie macht man das vielleicht auch durchaus auf TikTok? Wie schafft man es, dass man selbst, dass wir selbst im Sicherheitsdialog, aber auch in der Gesamtkommunikation da authentisch sind, um dieses Wort zu bemühen, faktenorientiert und dann trotzdem in der Sprache der Zielgruppe, nämlich von 83,4 Millionen.
Ja, da gibt's ganz sicherlich kein One-Size-Fits-All dazu, sondern ja, da kannst du wahrscheinlich viele andere Anlehnungen aus all den Konzepten, die wir in der Businesswelt in den letzten 20, 30 Jahren erprobt und durchgetickert haben, nehmen, ne? Von Omnichannel und sonstigen zielgerichteten, zielgruppenspezifischen Ansprachen, Multikanalstrategie und so weiter, ne? Weil ich hatte gerade direkt dieses Bild vor Augen, ne? So ein Leaflet, so ein Zettel irgendwie, der ins Haus kommt. Ich kann mich erinnern, ich habe Kinder und wir haben dieses Ding, was in Notfällen, weißt du, wenn dein Kind irgendwie Spülmittel trinkt oder irgendwie sowas, so ein Ding gibt's. Haben wir seit Jahren irgendwie am Kühlschrank hängen. Das finde ich uneingeschränkt super.
Ja.
Da habe ich nie gedacht, wer hat mir das denn geschickt oder so, oder zieh das in Zweifel. Aber ich glaube, sagen wir mal so, Kindersicherheit oder Haushaltssicherheit ist sich wahrscheinlich auch so ein No-Brainer. Aber jetzt reden wir hier über Themen und über ein Stadium unserer Gesellschaft, wo wir so heterogen sind, das mal positiv ausgedrückt, aber wo wir halt auch viele Teile der Bevölkerung haben, die wir vielleicht schon verloren haben für bestimmte Ansprachen. Da ist es umso herausfordernder, mit dem richtigen Absender und mit der richtigen Stimme zu sprechen. Und deswegen finde ich gut, du hast es anfangs gesagt, da sitzen jetzt eben halt auch andere Leute am Tisch, ne? Dieses Feedback, bei euch sitzen ja viel mehr Frauen, als wir das sonst gewohnt sind und so weiter, ne? Ich kann mich auch erinnern, ich habe immer mal wieder bei dir gesehen, dass du dich als Feminist bezeichnest. Was sicherlich manche überrascht, ne, gerade in einem Feld, was lange sehr männlich dominiert war. Aber das ist ja ein wichtiges Thema, ne? Wenn wir Sicherheit nicht nur militärisch, sondern gesellschaftlich denken wollen, was verändert sich denn, wenn auf einmal Frauen oder auch queere Stimmen oder sonst welche Perspektiven am Tisch sitzen?
Guter und wichtiger Gedanke. Ich gehe noch einmal zum Anfang zurück. Mhm. Also die Frage ist doch, André, warum ist für dich, und die Antwort liegt auf der Hand, warum ist für dich Kindergesundheit und der Unfall mit dem Trinken des Spülmittels ein No-Brainer und du hängst es dahin? Weil es dich betrifft, weil es dich einbezieht, weil es dich zu einem Beteiligten macht. Und genau das Gleiche gilt es bei Sicherheit auch zu erreichen. Die Erkenntnis, ich bin betroffen, wie kann ich selbst einen Beitrag leisten, damit es mir in dem Kontext von Sicherheit besser geht. Wie könnte eine Postkarte aussehen, die an deinem Kühlschrank hängt, die sich mit genau diesem Thema auseinandersetzt, die leichtfüßig daherkommt? Die EU-Kommission hat schon vor Monaten eine Empfehlung ausgesprochen, was man denn zu Hause haben sollte. Kennst du sie? Kenn ich sie? Hab sie ich sie realisiert? Das ist die Frage, die man sich stellen muss, ja? Und jetzt zu deinem Thema Vielfalt, Vielfalt der Stimmen. Auch das in der Organisationsentwicklung, in Transformationsprojekten, in denen ich unterwegs bin. Ich habe mal bei einem Kunden gesagt, ich bin nicht der smarteste Typ, der alle Antworten hat, sondern ich habe ein großes und buntes Team, die sehr, sehr viele gute Fragen stellen und die wir gezielt für die unterschiedlichen Themen einsetzen. Keine Uniform Taskforce, keine Menschen, die alle gleich denken. Wir lieben Widerstand. Wir denken unterschiedlich über Themen. Und wenn ich noch nicht weiß, auf welche Herausforderungen ich treffe, dann ist möglicherweise jemand in meinem Team, der dazu einen entscheidenden Beitrag oder die dazu einen entscheidenden Beitrag liefern kann. Ich weiß nur noch nicht, wer es ist. Mhm. Und deswegen brauche ich eine möglichst multipolare oder man könnte auch einfach sagen, eine diverse Gruppe, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Aus ganz unterschiedlichen Bereichen, mit ganz unterschiedlicher Expertise. Eine Pragmatiker, der vielleicht eine einfache technische Lösung hat und der das nicht verkopft, kann die Antwort sein. Wissen wir nicht.
Also ich finde auf jeden Fall, genau das ist der richtige Ansatz, das ist der richtige Weg, mit einer Vielfalt der Menschen, die kreativ und nachdenkend am Tisch sitzen, eben auch dann möglichst viele Leute auf der Empfängerseite zu erreichen und von Empfängern zu Mitwirkenden zu machen. Ja? Wenn du, und ich finde, das ist so schön rausgekommen in dem, was du bis jetzt gesagt hast, dass wir dieses Thema Sicherheit eben nicht nur als, das ist Soldaten und Waffen, angucken sollen, sondern dass das ja die Fähigkeit ist, die Gesellschaft am Laufen zu halten, dass das ja genauso dazugehört. Und dann ist das für mich eigentlich fast nichts anderes als Care-Arbeit, ein Begriff, der hier in meiner progressiven Großstadt-Bubble, in der ich hier unterwegs bin, ist das ein total anschlussfähiger Begriff. Bei Leuten, die aber möglicherweise erstmal die Nase rümpfen über Sicherheit. Und das wäre jetzt eine Brücke, die mir jetzt direkt im Kopf gekommen ist, und zu sagen, speak the language, ne? Und da bist du wahrscheinlich ganz anders unterwegs, als wenn du, jetzt will ich gleich Stadt, Land ausspielen oder so, sondern halt einfach unterschiedliche Altersklassen. Was ist mit eben Schülern oder Heranwachsen, die eben Thema Wehrdienst kurz davor sind, aus der Schule zu kommen? Andere Sprache, andere Plattformen, anderes Denken, andere Prioritäten und so weiter. Das kriegst du, glaube ich, nur hin, eben durch die Diversität von den Menschen, die halt dabei sind. Und natürlich würde ich sagen, kann es überhaupt nicht schaden, solche Sachen wie, und ne, da sind wir ja eben bei Transformation und Change, Kooperation, Empathie, mit vernünftigen Zielbildern arbeiten, geteilte Verantwortung haben, Ownership geben und bereit sein, die zu geben. Das sind für mich ganz wichtige Zutaten in dieser Debatte, die ich eben auch sehe, nach dem, was du berichtet hast und wo ich ganz gespannt bin, wie das weitergeht dabei.
Ja, es ist noch möglich, sich für den 27.10. zu registrieren, wenn man dabei sein möchte. André, du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein und da auch mitzudiskutieren, an einen der Aktionsfelder, Tische zu gehen und dich dort einzubringen. Die Frage ist und bleibt, und das ist auch sicherlich ein Anfangsphänomen des Sicherheitsdialog und dem Salon, in dem wir eben die Institutionen zusammenbringen, es darf dabei nicht bleiben. Es dürfen nicht nur die 120 Expertinnen und Experten sein, die sich damit auseinandersetzen. Und wir erheben auch gar nicht den Anspruch, dass wir das entscheidende Vehikel entwickelt haben, sondern wenn wir nur einen kleinen Beitrag leisten können, dass wir mehr von den 83,4 Millionen erreichen. Mit lustigen Ideen, mit guten Ideen, mit Ideen, die funktionieren, und darauf kommt es am Ende ja auch in jeder Organisationsentwicklung an. Vorher kennst du die Lösung nicht. Es gibt ganz, ganz viele sehr schöne Preise für Organisationsentwicklung, HR-Excellence und Transformation. Und da gibt es immer ganz schöne Grafiken, die die Beratungen einreichen und zeigen, so haben wir uns das vorher ausgedacht. Meistens sind die aber hinterher entstanden, weil vorher keiner wusste, wie es denn nun wirklich funktioniert. Ja. Natürlich gibt es da Muster, an die man sich orientieren kann. Natürlich kann man Vereinbarungen dazu treffen, wie das Vorgehensmodell ist. Aber ganz grundsätzlich bei solchen hochkomplexen Themen, und das bestätigen ja jede Organisationsentwicklungstheorie, bei so hochkomplexen Themen, bei der die Phänomene unvorhersehbar sind und die Wahrscheinlichkeit, mit der sie eintreten, da brauche ich eine vielfältige Organisation, die sich immer wieder auch miteinander auseinandersetzt, wie sie vorgeht, die ergebnisoffen unterwegs ist, die immer wieder hinterfragt, ob sie dem Ziel näher kommt, Sicherheit sprachfähig zu machen, die sich immer wieder hinterfragt, ob sie dem Ziel näher kommt, dass wir Institutionen vernetzen und die auch beobachtet, was passiert denn insgesamt gesellschaftlich.
Ja, das ist in der Tat sehr wichtig im Blick zu behalten. Daniel, dann würde ich noch einmal, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, kurz einen Bogen spannen. Du hast es nämlich gerade schon eigentlich geöffnet, die Tür dafür. Wenn nämlich die Leute, die jetzt hier zuhören, etwas ganz Konkretes tun wollen, was wären denn 2, 3 Impulse deiner Meinung nach, die die machen können oder die jeder von uns machen kann, um Resilienz, ne, wenn wir mal diesen Begriff jetzt benutzen, im Alltag oder in ihrem privaten Umfeld oder auch in ihrer Organisation stärken können?
Sich mit den Menschen, die sie lieben, an einen Tisch setzen und darüber unterhalten, was tun wir eigentlich, wenn der Strom ausfällt? Was tun wir eigentlich, wenn der Mobilfunk ausfällt? Sich in dem Kontext vielleicht auch mal darüber unterhalten, wie geht's uns denn eigentlich? Wie empfinden wir Sicherheit? Was brauchen wir für Sicherheit? Um da wirklich ein zusätzliches Bewusstsein dafür zu schaffen, durchaus auch darüber nachdenken, was man wirklich zu Hause braucht, wenn eben der Strom ausfällt, was man vielleicht auch braucht, wenn es bestimmte Nahrungsmittel mal für 1 bis 2 Tage nicht gibt, sich über den eigenen Abendbrottisch oder das Wohnzimmer hinaus mit Freundinnen und Freunden darüber zu unterhalten. Und wenn man sich darüber hinaus engagieren möchte, sehr gerne bei uns melden, beim Sicherheitsdialog. Wir suchen immer Menschen, die ehrenamtlich dort unterstützen wollen, sei es in der Moderation oder in der Dokumentation, sei es in der Arbeit beim Sicherheitsdialog vor Ort, in einem der Salons. Es kommen ja noch weitere in Düsseldorf und Hamburg, sind weitere Stationen Anfang 2026 geplant. Wir werden bei der Münchner Sicherheitskonferenz dabei sein, einfach um das Thema weiter voranzutreiben und immer auch so ein Stück weit auf der politischen Seite den Finger in die Wunde zu legen. Wir müssen uns darum kümmern. Was können die Leute noch machen? Sie können sich vom Sicherheitsdialog registrieren, wenn sie dabei sein wollen. Sehr enge Plätze.
Aber wir packen es mal in die Shownotes.
Und wichtig ist sicherlich, wenn Sie eine ganz schlaue Idee haben, wo und an welcher Stelle welche Kommunikations- und Dialogformate geeignet sind, wenn Sie glauben, dass Sie jemanden kennen, der unbedingt beim Sicherheitsdialog dabei sein muss oder eine Institution, die sich ebenfalls mit uns vernetzen soll, gerne bei uns melden. Wir sind bei LinkedIn, bei Instagram und was es da so alles gibt.
Wunderbar. Und wie schon gesagt, alle solche wichtigen Informationen und Links, die werdet ihr natürlich in den Shownotes finden. Schaut euch das gern mal genauer an. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Und ich habe noch ein Thema zum Schluss. Und lass uns gleich mal schauen, ob du vielleicht auch noch was hast. Daniel, ich möchte dich fragen, wenn du in einem Satz sagen müsstest, was dich optimistisch für die Zukunft macht. Ich meine, wir haben ja leider kein so leichtgewichtiges Thema, aber dennoch, was wäre das?
Also der Spirit bei dem ersten Sicherheitsdialog, der unglaubliche Zuspruch von Menschen, die sich freiwillig engagieren, Menschen, die davon bewegt sind und die genau deswegen eine super große Energie entwickeln, mitzumachen dabei, zeigt mir, dass wir ganz viele Antworten auf die Sicherheitsherausforderungen haben.
Danke dir dafür. Daniel, habe ich noch was vergessen, was ich noch nicht aus dir rausgekitzelt habe? Etwas, was du noch sagen möchtest zu dem Thema? Oder haben wir hier alles abgedeckt, was dir wichtig ist?
Ja, wir haben auf jeden Fall alles abgedeckt. Aber was ich in jedem Organisationsentwicklungsworkshop am Ende immer fragen würde, wäre, was nimmst du denn jetzt mit und machst ab morgen anders?
Das kann ich dir sagen. Das ist nämlich eigentlich genau das, was du gerade auch als, ich sag mal, Handreichung oder Audioreichung mitgegeben hast. Nämlich mit meinen Lieben hier sprechen über genau diese Themen. Und es sind so oft diese Sachen, wo man denkt, das müsste man mal. Ne? Und dann ist der Gedanke wieder weg. Müssen wir mal machen und so weiter. Ich neige mittlerweile dazu, mir das sofort irgendwie als Termin in den Kalender einzutragen, dass ich selber nicht vergesse und dann halt eben mit zu den Menschen nehme, die mir was bedeuten. Aber ich glaube, Also ich fühle mich so ein bisschen erinnert an die Corona-Zeit, weil das ist jetzt 5 Jahre her, aber noch nicht so weit weg, als dass das nicht noch so wie ein Gefühl mitschwingen würde. Und deswegen finde ich das, ich sag mal, relatable, um es mit so einem Business-Sprech zu sagen. Also dass man halt sagen muss, okay, solche Dinge zu verabreden, über solche Dinge zu sprechen, auch mit Kindern, das ist wichtig. Also das nehme ich mit und ich gucke mir definitiv mal genau den Sicherheitsdialog an und kann das nur allen empfehlen, die sich ebenfalls dafür interessieren.
Vielen Dank für deine Einladung. Ein sehr schönes Gespräch. Ich freue mich aufs Wiedersehen.
Ja, tue ich mich auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Daniel, für die Zeit, dass du hier warst und zu einem Thema gesprochen hast, was, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und wo ich erst gedacht habe, steht so ein bisschen aus dem Kanon raus von den Themen, die ich hier sonst habe. Aber nee, es passt genau perfekt rein. Es geht um unsere Zukunftsoptionen. Und da ist auch etwas, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Da müssen wir auch anpacken und da müssen wir auch angucken. Und deswegen toll, dass du als so ein kompetenter Ansprechpartner hier dabei warst. Herzlichen Dank.
Danke, tschüss.
So, was bleibt nach diesem Gespräch mit Daniel Aufermann? Für mich vor allem diese Erkenntnis. Sicherheit ist nicht nur eine Frage von Panzern, Budgets oder Abschreckung. Sie ist ein Thema der ganzen Gesellschaft. Sie reicht viel tiefer und ist viel breiter angelegt. Und sie braucht eine andere Sprache. Sie braucht neue Narrative, die uns nicht lähmen, sondern handlungsfähig machen. Nochmal ein genauerer Blick in unser Gespräch. Sicherheit ist mehr als Verteidigung. Sie entsteht dort, wo Wandlungsfähigkeit, Anpassung und Resilienz wachsen. Narrative prägen unser Handeln. Ob kriegstüchtig oder resilient, das macht einen Unterschied für Beteiligung und Vertrauen von Menschen. Denn auch Sprache ist Teil unserer Sicherheitsarchitektur. Sie kann trennen oder verbinden, abschrecken oder ermutigen. Und Resilienz wächst durch Übung. Jede Krise, die wir gemeinsam bestehen, macht uns widerstandsfähiger. Als Gesellschaft, als Teams, als Familien. Und Diversität und feministische Perspektiven öffnen auch in der Sicherheitspolitik neue Räume. Für andere Worte, andere Blickwinkel, andere Lösungen. Formate wie der Sicherheitsdialog zeigen, neue Diskursformen sind möglich. Offen, divers, nahbar. Diese Experimente sollten weiterlaufen und es sollte noch viel mehr von ihnen geben. Denn sie greifen einen ganz wichtigen Punkt auf. Sicherheit ist kein exklusives ExpertInnenfeld. Sie betrifft uns alle und sie beginnt im Kleinen, mit einem Gespräch, mit einem offenen Ohr, mit dem Mut, Sprache anders zu wählen. Ob im Freundeskreis, in der Familie oder im Job. Jedes Gespräch über Verantwortung, Vertrauen oder Zusammenhalt ist schon ein Stück Sicherheitsarbeit. Und wenn ihr nach dieser Folge denkt, vielleicht sollte ich genau dieses Gespräch einmal führen, dann wartet nicht. Denn Sicherheit beginnt da, wo man noch miteinander reden kann, bevor die Leitungen ausfallen. So, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte eine gute Bewertung da. Teilt sie mit anderen und abonniert den Dranbleiben-Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Ihr wollt mitdiskutieren über Dranbleiben-Themen? Dann folgt mir auf LinkedIn, Substack, Instagram, Blue Sky oder Mastodon. Überall unter dem Handle The André Kramer. Ich freue mich auf eure Gedanken, Impulse und auch auf die Widersprüche. Ihr wollt euch am Sicherheitsdialog beteiligen? Dann meldet euch doch gern bei Daniel Aubermann und den Menschen hinter diesem Format. Die Links findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge dann. Bleibt neugierig, bleibt kritisch und bleibt dran.